Wir feiern heute Ostern und ich dachte mir, ich starte meine Predigt mal anders, als ihr das sonst von mir gewohnt seid. Wir machen das nämlich heute Morgen ein bisschen interaktiv und rekapitulieren mal miteinander. Also wir sammeln jetzt unser gesamtes kollektives Wissen über die Osterereignisse und machen mal auf Zuruf, was ist zwischen Gründonnerstag und Ostersonntag früh, bevor die Frauen ans Grab gegangen sind, passiert. Einfach so Dinge, die ihr im Kopf habt, das muss nicht chronologisch geordnet sein oder sowas, einfach so ein paar Elemente. Wenn ihr euch an was erinnert, dürft ihr mal gerne auf Zuruf hier in den Gemeindesaal reinbrüllen. Bitte? Tempelvorhang zerreißt in dem Moment, als Jesus stirbt. Mhm. Letzte Abendmahl.
Der Verrat.
Verrat von Judas.
Fußwaschung.
Fußwaschung, ja, vorm Abendmahl.
Totale Dunkelheit.
Während der Kreuzigung für 3 Stunden, ja.
Erde bebt.
Matthäus ist der Einzige, der das...
Ja?
Ja, Folter.
Die Jünger schlafen ein.
Jünger pennen in Gethsemane.
Mhm. Die Entscheidung des Volkes.
Ja, entweder Jesus oder Barabbas und die haben sich für Jesus entschieden.
Gespräche am Kreuz.
Gespräche am Kreuz zwischen Jesus und den beiden Jungs, die daneben ihm hängen.
Hinabgestiegen in das Reich des Todes.
Mhm. Ja.
Angst?
Mein Gott.
Mhm.
Kreuzigung?
Das ist wohl das Wichtigste, ja?
Es ist vollbracht.
Es ist vollbracht.
Ich kann keine Schuld an ihm feststellen.
Mhm, das ist das, was Pilatus sagt, als er in der Menge. Der Hauptmann. Genau, in ein neues Familiengrab.
Nikodemus hilft ihm dabei.
Passazeit.
Mit dem Kreuz durch die Stadt.
Mhm. Der Weg nach Golgatha. Ja, so weit sind wir noch nicht. Ich habe gesagt, bis die Frauen am Grab sind. Sonst habe ich ja gleich nichts mehr.
Das heißt ja mal.
Die Jünger verstecken sich, ne? Die haben doch Angst.
Ja.
Verrat des Petrus.
Petrus verrät Jesus, beziehungsweise behauptet, dass er ihn nicht kennt, ja. Und was macht er damit, wenn wir schon dabei sind? Hackt Malchus das Ohr ab, ja.
Eigentlich wollte er ja den Kopf abhacken, ne?
Ja, aber da hat Jesus dann mal gesagt, das lass mal besser, ne? Aber
Judas bringt sich um.
Judas bringt sich um, ja.
Davor will er das Geld.
Will das Geld, ja, das ist auch sehr gut, genau.
Das Ohr, das abgeschlagen wurde, hat er wieder angesetzt.
Das. Ja? Nochmal bitte?
Der Schwamm mit dem Essig.
Ja, genau, der Schwamm mit dem Essig gehört wahrscheinlich auch. Ja, okay. Das auch? Okay, aber wir haben, ich weiß nicht, wahrscheinlich würden uns jetzt noch, wenn wir noch 5 Minuten weiter denken würden, dann würden uns noch ein paar Details mehr einfallen. Das sind also all die Dinge, die bis dahin passiert sind und dann, das hatte Robert ja schon vorgelesen, passiert am Sonntag Folgendes. Ein paar von den Frauen, die Jesus in der Zeit seines 3-jährigen Dienstes quasi nachgefolgt sind, die machen sich auf den Weg zum Grab. Wenn wir jetzt alle Evangelien nebeneinander lesen würde, dann würde man auch herausfinden, dass das nicht nur einmal ein Gang zum Grab gewesen ist, sondern dass es mehrere gewesen sein müssen, weil einmal Maria aus Magdala zuerst frühmorgens alleine da war, dann noch mit 2 anderen Marias und einer Salome. Das war wahrscheinlich so, dass Maria damals eine Sammelbezeichnung gewesen ist, ähnlich wie 1980 Christian. Im Musikunterricht, weiß ich noch, in der 8. Klasse, da bei Herr Kaiser, der ein sehr schlechtes Namensgedächtnis hatte, da saßen wir zu fünft nebeneinander und einmal sagte er so in unsere Richtung, du sei da mal jetzt leise. Und einer von uns fragt dann, ja, wer denn eigentlich? Und er antwortete, ich weiß genau, wie du heißt, ihr heißt alle gleich. So muss es damals mit Maria gewesen sein. Deshalb ist es nicht verwunderlich, wenn da mehrere Marias auch an dieser Szene beteiligt gewesen sind. Die Frauen machen sich also auf den Weg und das mit einer Frage. Das ist übrigens, wer das noch nicht kennt, das lohnt sich da mal reinzugucken, das kann man nachgucken unter bricknewtestament.com. Also die haben inzwischen, glaube ich, fast alle biblischen Narrative, Erzählstränge aus dem Alten Testament in Lego-Form nachgebaut. Also man kann da von der Schöpfung der Welt über Arche Noah, Krönung König Davids, kann man alle Geschichten nachgucken. Mehrheitlich gibt es das auf Englisch, aber inzwischen auch ein bisschen mit den Textzeilen eben auf Deutsch. Wer wird uns den Stein wegrollen, ist die Frage, die die Frauen gestellt haben, die wir ja auch schon gehört haben aus dem Markus-Evangelium. Und einige, durchaus Neutestamentler, die würden heute dann sagen, naja, die Frauen haben sich wahrscheinlich einfach verlaufen, die waren am falschen Grab. Das kann ja mal passieren bei einem Friedhof, wenn man sowas vor Augen hat, wie man das aus amerikanischen Hollywood-Blockbustern oder sowas kennt. Ein Grund, warum ich denke, dass das nicht wahrscheinlich ist, ist, welches Geschlecht wäre für den Fall, dass es nicht wüsste, wo exakt das Grab hätte liegen sollen, nochmal zu halsstarrig gewesen, um nach dem Weg zu fragen? Das mit dem Y-Chromosom. Nicht die Frauen. Frauen fragen, so einfach ist es. Wäre ein Mann damit dabei gewesen, hätte er gesagt, na, ich muss nicht fragen, ich weiß, wo das ist, es geht da lang. Also absolut selbstsicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit, wie das manchmal so ist. Und zumal das damals natürlich auch nicht die Art von Friedhof gewesen ist, wie wir sie aus Filmen kennen, in denen sich Tausende von Gräbern sozusagen aneinanderreihen, manchmal auch Mausoleen oder sowas, und die Leute das eben hätten verwechseln können. Ihr habt Josef von Arimathea gebracht, er wurde in ein bekanntes Familiengrab, vielleicht nicht allen bekanntes, aber zumindest der Mann, dem das Grab gehörte, war ein bekanntes gewesen. Er war nämlich ein angesehenes Mitglied des jüdischen Hohen Rates damals, also man hätte den fragen können, Junge, wo ist denn dein Grab? Wir wollen sehen, ob Jesus da noch drin liegt. Und es war so etwas in der Art, es ist jetzt nicht das Gartengrab aus Jerusalem, sondern ein anderes Felsengrab, das man in Israel an der einen oder anderen Stelle eben noch mal finden kann. In so einen Grab wurde er gelegt, das war bewacht gewesen, so erzählt uns das Matthäus-Evangelium, und es hätte jederzeit jeder zum richtigen Grab gehen können und sagen, schau, hier liegt er. Und das ist die Geschichte, die wir schon gehört haben. Das ist aus dem Matthäus-Evangelium. Ihr braucht nicht zu erschrecken, ihr sucht Jesus den Gekreuzigten, der ist nicht hier, der ist auferstanden. Und dann machen sich die Frauen erstmal, Markus stoppt hier bei dem, was Robert gelesen hat, erstmal sagen sie nichts, aber dann erzählen sie es später irgendwann natürlich doch weiter, den Jüngern in diesem Fall. Und als sie das tun, ist die Reaktion von den Jüngern erstmal relativ eindeutig, die empfinden das nämlich als Schwachsinn. Und in dem Fall sind tatsächlich Frauen das Problem. Das klingt jetzt heute vielleicht ein bisschen komisch. Damals, vor 2000 Jahren, ist es das nicht gewesen. Die Identität der Zeugen, also dass die Erstzeugen der Auferstehung quasi wirklich ausschließlich Frauen gewesen sind, und in dem sind die Evangelienberichte absolut eindeutig, ist tatsächlich ein Problem. Was daran so außergewöhnlich ist, und für uns ist es heute eben kein Problem mehr, ist im Kontext des Judentums damals, aber war das so, weil Frauen, und es tut mir jetzt auch leid, das sagen zu müssen, aber nicht immer als vertrauenswürdige Zeugen anerkannt wurden. Es war zum Beispiel so, dass in einigen Fällen jüdischer Gerichtsverhandlungen Frauen nicht als Zeugen geladen hätten werden dürfen, selbst wenn die was hätten bezeugen können. Und das ist auch genau das, was die Reaktion der Jünger hier sozusagen deutlich macht. Wir glauben euch nicht, das ist Quatsch, was ihr erzählt. Wie soll das denn sein? Wie soll das denn passiert sein können? Und wenn damals ein Mann jemanden getötet hätte und wäre von mehreren Frauen beobachtet worden, dann wäre bei einem rabbinischen Gericht möglicherweise kein Schuldspruch ergangen. Und jetzt nehmt mal an, die Jünger setzen sich zusammen und beschließen, eine Geschichte zu entwerfen, die die Leute überzeugen soll, dass Jesus auferstanden wäre. Er ist es gar nicht wirklich, nur mal konstruiert. Und sie versuchen, diese Geschichte sozusagen plausibel zu machen. Wen machst du dann zu Zeugen der Auferstehung? Vielleicht eine Gruppe von Rabbinen oder einen von den Hohepriestern, Josef von Arimathea zum Beispiel. Respektierte Persönlichkeiten. Was du nicht nimmst als Zeuge für eine Geschichte, die du dir ausdenkst, sind Frauen, weil die sind per Definition damals unglaubwürdige Zeugen gewesen. Von irgendwas überzeugen wollen und dann Frauen als die Erstzeugen der Auferstehung präsentieren zu wollen, wäre schlicht und ergreifend bescheuert gewesen. Und alle vier Evangelien sagen eindeutig, die Erstzeugen der Auferstehung sind Frauen. Nicht die, den Stein ins Rollen gebracht haben und nicht diejenigen, die am Wunder an sich irgendwie beteiligt gewesen wäre. Das ist ganz klar, das ist Gottes Sache und das ist Gottes Initiative. Aber einen anderen Stein haben sie mit dieser Entdeckung ins Rollen gebracht. Welchen nämlich? Den hier. Also den da. Der heißt Petrus. Im Griechischen Fels. Ist der Spitzname, den Jesus ihm gegeben hat im Aramäischen und im Hebräischen. Da heißt er Kephas, Simon. Er ist der Macher, er ist der Energiebolzen. Kennt man aus dem Neuen Testament, läuft auf dem Wasser, zumindest kurz. Hat die große Klappe vor dem Herrn. Ich werde für dich sterben, ich werde alles geben. Ich gehe hin, wo du hingehen willst. Und dann haben wir auch gemerkt, dass da nicht immer so viel dahinter ist. Obwohl man sagen muss, letzten Endes stirbt Petrus für sein Zeugnis für Christus tatsächlich in Rom den Märtyrertod. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil es für uns als Christen heißt, wir glauben nicht einfach irgendwie an die Zahnfee oder so, wir glauben an etwas, das buchstäblich mit was Historischem passiert ist. Nämlich, dass das Grab leer war und dass der Stein weggerollt war. Und das glauben heute viele Leute nicht, was erstmal vollkommen in Ordnung ist. Die behaupten dann aber solche Dinge wie zum Beispiel, naja, Jesus war gar nicht wirklich tot nach den ganzen Strapazen, die wir schon so ein bisschen dargestellt haben. Der ist nur ohnmächtig gewesen und ist dann in der Kühle des Grabes, ist er wieder aufgewacht oder so. Ich habe vor ein paar Jahren eine Kolumne in Christianity Today gelesen. Das habe ich in der letzten Kaffeetafel auch schon mal vorgelesen. Ich mache es jetzt aber nochmal. Da war so ein Pastor, Warren Wiersbe heißt der hat Fragen beantwortet. Und eine Frage war an ihn adressiert und die lautete folgendermaßen. Lieber Warren, unser Pastor hat gesagt, Jesus sei am Kreuz nur ohnmächtig geworden und die Jünger hätten ihn danach wieder aufgepäppelt. Was denken Sie darüber? Er schrieb zurück. Lieber so und so, schlagen Sie Ihren Pastor mit einer neunschwänzigen Peitsche 39 Mal relativ heftig. Nageln Sie ihn danach an ein Kreuz. Lassen Sie ihn dort 3 Stunden in der prallen Sonne hängen. Rammen Sie ihm ein römisches Pilum in die Seite. Es muss nicht verrostet sein. Balsamieren Sie ihn danach ein und sperren Sie ihn für ca. 36 Stunden in ein nahezu luftdicht versiegeltes Mausoleum. Und dann schauen Sie, was passiert. Also zu behaupten, dass das eine Lappalie gewesen wäre, was da mit Jesus passiert ist, die man einfach so überlegen kann, ist alles nur nicht durchdacht oder auch nur irgendwie halbwegs glaubwürdig. Oder ein anderes, heute blicken wir manchmal ein bisschen arrogant auf die Jahrhunderte vor uns zurück und auf die Generationen vor uns zurück. Und Leute sagen, naja, Auferstehung vor 2000 Jahren, die Leute, die waren damals vorwissenschaftlich, die hatten keine essentielle Bildung wie wir heute oder exaktes empirisches Arbeiten, von dem hatten die keine Ahnung. Es war für die damals einfach leichter zu sagen, klar, Jesus ist von den Toten auferstanden. Das ist vollkommener Nonsens. Vor 2000 Jahren zu sagen, Jesus ist von den Toten auferstanden, ist genauso kontrovers, wie das heute der Fall ist. Da hat sich nichts dran geändert. Und wir sind manchmal ein klein wenig arrogant, weil wir nicht die erste Generation von Menschen sind, die entdeckt, dass tote Menschen die Tendenz haben, erstmal tot zu bleiben. Intelligente Menschen wissen das schon ziemlich lange. Man darf grundsätzlich erstmal alles behaupten, aber wenn man das tut, dann sollte es wenigstens halbwegs plausibel sein. Und diejenigen, die das tun, die müssen sich einen sehr gewichtigen Einwand gefallen lassen, weil die Jünger, Petrus und die anderen, die haben das geglaubt, dass Jesus auferstanden ist, obwohl sie eigentlich jede Prädisposition zum Gegenteil hatten. Und das Neue Testament erzählt an unterschiedlichen Stellen, nicht nur in den Evangelien, sondern eben auch in den Briefen, zum Beispiel im Korintherbrief, dass Hunderte von Menschen den nicht nur Totgeglaubten, sondern Totgewesenen gesehen haben und dass ihre Überzeugung war, dass Gott durch dieses Ereignis am Ostersonntag quasi alles auf den Kopf gestellt hat. Dass er Nein zu dem gesagt hat, was für uns als eine undurchdringliche Barriere erscheint, nämlich der Tod. Und niemand damals hatte gedacht, dass das so beginnen würde, mit einem weggerollten Stein. Die Jünger haben gesagt, als sie das realisiert haben, haben gesagt, jetzt macht es Sinn und jetzt haben wir verstanden, was Jesus gemeint hat. Nämlich nicht mal der Tod das aufhalten kann, was er uns bringt. Und dass mit seiner Auferstehung ein neues Zeitalter begonnen hat und wir Teil dessen sein können. Und sie haben gesagt, wir glauben, dass er auferstanden ist. Körperlich, buchstäblich, tatsächlich und wahrhaftig. Und deshalb ist Auferstehung im Neuen Testament keine Metapher. Das ist nicht ein Bild oder ein Gleichnis oder ein Beispiel für irgendwas, das nicht wirklich passiert ist, sondern sich nur irgendwie in den Köpfen der Jünger abgespielt hat. Sondern es heißt schlicht und ergreifend, wenn dein Messias gestorben ist, dann bedeutet es, er war nicht der Messias. Wenn dein Befreier starb, dann konntest du ihn immer noch gut finden. Du hättest ihn immer noch verehren können. Er hätte dich immer noch inspirieren können durch das, was er gesagt hat. Man hätte glauben können, dass er irgendwie jetzt in der Gegenwart Gottes ist, dass sein Geist weiterlebte. Aber diese Bewegung, das ihm nachfolgen, das wäre vorbei gewesen. Niemand folgt einem toten Messias. Du gehst dann entweder nach Hause oder du schaust dich nach jemand anderem um. Das Letzte, was du tust, ist, dir eine Geschichte auszudenken, die besagt, dass der, in den du deine Hoffnung gesetzt hast, auferstanden ist und dass du dein Leben riskierst für etwas, von dem du ganz genau weißt, dass es niemals passiert ist. Leute sterben auch heute vielleicht für was, von dem sie glauben, dass es ehrenwert und wichtig ist und richtig ist. Aber niemand stirbt heute und damals nicht für was, von dem er weiß, dass es eine Lüge ist. Und diese Überzeugung, dass Jesus auferstanden ist, war es, die eine niedergeschmetterte Gruppe, auch das habt ihr richtig gesagt, von enttäuschten Jüngern in eine Gemeinschaft verwandelt hat, die allen gesellschaftlichen Trennungen zu Trotz alles aufgeben würde, was sie haben, und die angefangen haben, in späteren Jahrhunderten Lieder zu singen im Angesicht von Gefängnis und Tod und ganz nebenbei die Geschichte dieser Welt nicht unwesentlich verändert haben. Und sie haben das getan, weil sie geglaubt haben, dass Jesus auferstanden ist. Und für diese Sache gibt es eigentlich nur eine plausible Erklärung, die Sinn macht, unabhängig davon, ob man das selber für wahr hält oder nicht. Und das ist die, dass die Jünger es tatsächlich geglaubt haben. Sie haben geglaubt, dass das wahr gewesen ist, dass Jesus auferstanden ist. Und wie gesagt, ihre damals kleine Bewegung hat die Weltgeschichte der letzten 2000 Jahre massiv verändert. Und ihr könnt mal darüber nachdenken, so ein kleines hypothetisches Gedankenexperiment. Ihr wärt ein neutrales oder objektives Maß Männchen oder Frauchen, ohne die Geschichte dieser Welt jetzt zu kennen. Und ihr würdet das Geschehen auf der Erde im ersten Jahrhundert beobachten. Was würdet ihr denken, ist wahrscheinlicher, dass die nächsten 2 Jahrtausende überdauern würde? Diese kleine Gruppe von Christen da in irgendeiner römischen Provinz oder das mächtigste Reich, das jemals existiert hat? Wahrscheinlich würdet ihr als neutraler und objektive Beobachter nicht auf eine zwielichtige kleine Gruppe von ein paar hundert Menschen setzen, die behaupten, dass ein etwas obskurer Zimmermann aus einem kleinen Kaff namens Nazareth aus dem Grab wieder auferstehen würde. Und trotzdem, und das ist Fakt, ist diese kleine Bewegung so erfolgreich gewesen, dass wir unseren Kindern heute Namen wie Johannes, Lukas und Maria geben und unsere Hunde Cäsar und Nero nennen. Das ist das eine. Und ein letztes, derselbe Jesus, der Petrus' Leben so radikal auf den Kopf gestellt hat, der verändert auch heute noch Leben. Und es ist tatsächlich so, dass die christliche Gemeinde und die christliche Kirche wächst in anderen Kulturen in jedem Jahrhundert, auf jedem Kontinent. Und es ist egal, ob man reich ist, ob man arm ist, ob man jung ist, alt, gut aufgestellt oder weniger gut dran ist, ob man zerbrochen ist oder ängstlich ist. Die Botschaft, dass Jesus und die Überzeugung, dass Jesus auferstanden ist, hat bei seinen Nachfolgern durch die Jahrhunderte eine Hoffnung geweckt. Und die, die das erstmals hatten, die erstmals ihre Hoffnung auf Jesus gesetzt haben und dann mitgekriegt haben, dass er getötet wurde, nicht nur einfach getötet, sondern auch gekreuzigt, für die war die Botschaft damals, für Petrus, als er da ein bisschen zweifelnd vielleicht auch am Grab steht, erstmal, na, Jesus kann es nicht gewesen sein. Jesus kann nicht der Messias gewesen sein, auf den ich meine Hoffnung gesetzt habe. Und im Neuen Testament selber lesen wir, dass dieses Ereignis, nämlich der Kreuzigung, der Karfreitag und der Karsamstag, dass das auf die Jünger tatsächlich eine verheerende Wirkung hatte. Die waren fertig und es gab keinen Hinweis darauf, dass irgendjemand von denen jetzt einem von Jesu Brüdern sich ausgesucht hätte und gesagt hätte, hier, dein Bruder ist tot, mach mal du die Bewegung weiter, wir folgen dir nach. Das hat keiner getan. Das ist das Zeugnis des Neuen Testamentes. So waren sie drauf, so haben sie empfunden. Aber dann, kurze Zeit später, innerhalb von diesen 3 Tagen, und auch das sind historische Zeugnisse, versammeln sie sich wieder, sie verpflichten sich wieder, sie fangen an, ihre Berufe zu verlassen, sie verkaufen, was sie haben, und sie verschreiben ihr Leben einer ganz spezifischen Botschaft. Und diese Botschaft ist nicht ein vages Gott ist Liebe, obwohl sie das geglaubt haben, und diese Botschaft ist auch nicht, Jesus ist ein cooler Typ und ist ein guter Lehrer, obwohl sie davon überzeugt waren, dass er das war. Ihre Botschaft war, dass Jesus tatsächlich der Messias ist, dass er am Kreuz gestorben ist, dass er tot in den Grab gelegt worden ist und dass er am 3. Tag wieder auferstanden ist. Wir haben ihn gesehen, wir haben ihn gehört, wir haben mit ihm gegessen, wir haben ihn berührt, er ist es tatsächlich. Und für uns heute, 2000 Jahre später, stellt sich die Frage, wie reagierst du darauf, dass das Grab leer war und dass der Stein weggerollt ist? Heißt es, dass alles in Butter ist und dass es keine Probleme mehr gibt? Offensichtlich nicht. Dazu muss man nur Nachrichten anschauen. Und es ist auch wichtig, Fragen zu stellen und Zweifel zu äußern. Und vielleicht ist es gerade für dich dran und für dich wichtig. Und das ist gut so. Und deshalb könnt ihr das gleich auch in einer gewissen Art und Weise machen. Ich möchte zum Ende gerne auf die Kerze nochmal kurz hinweisen. Das ist unsere neue Osterkerze. Die hat Petra designt und gestaltet. Und wenn ihr, ich zünde die mal an, wenn ihr irgendwas habt, von dem ihr sagt, da ist was in meinem Leben, wo ich gerade nicht so ganz weiß, wie ich damit umgehen soll und was ich damit machen soll. Und das ist eine Frage, die dich belastet und die dich vielleicht schon seit Wochen oder Monaten oder sowas begleitet, wo du dir sagst, das sind Dinge, die sind so schwer für mich, da weiß ich nicht, wie ich damit umgehen soll, das ist eine Angst, die ich auch schon habe, dann sind es Dinge, die Petrus kannte. Und er damit konfrontiert gewesen ist, Jesus verraten zu haben. Das war für ihn das Schlimmste und das denkbar Schlimmste, Vorstellbare, was er hätte tun können. Und wenn ihr solche Dinge in eurem Leben habt, dann dürft ihr jetzt gleich an der Osterkerze oder an allen anderen Kerzen und gerne auch an dem Feuerzeug da vorne so ein kleines Teelicht nehmen und dürft es als Zeichen, entweder vor der Osterkerze oder hier auf dem Altar, möglichst die Bibel nicht abfackeln, irgendwo drapieren und hinstellen. Weil Petrus hatte diese Dinge, er ist da aber nicht stehen geblieben. Er hat seine Hoffnung auf den gesetzt, von dem er wusste, er ist auferstanden und es hat ihm und seinem Leben eine neue Perspektive gegeben. Und ich bin mir sicher, dass das bei euch und bei uns ganz genauso sein kann. Und wenn ihr gerade nichts habt, dann schätzt euch glücklich, dann zündet eine Kerze an und stellt sie hin für all die Dinge, für die ihr dankbar seid und über die ihr euch freut. Wenn ihr sagen könnt, ich danke dir, dass ich dich habe, ich danke dir, dass ich dich kenne, oder ich danke dir, dass du für mich auferstanden bist. Er ist auferstanden. Amen.